Allianz Brisanz.
Aloha, hier, hey.
Moin, Aufnahme läuft. Jawohl.
Super.
Perfekt.
Allianz Brisanz, Staffel 5, Staffel
6.
Staffel 6, Folge 5.
Der Erstliga-Podcast.
Klappe die erste.
Jawohl.
Mon, mon, wie man im Norden sagt. Meine Grüße gehen raus nach oben Strohe. Daniel, herzlich willkommen.
Ja, schöne Grüße, wie immer nach Stollhamm.
Hier, heiter bis wolkig, jetzt gerade Sonnenschein.
Ja.
Der Kater sonnt sich auf der, auf der
okay.
Fensterbank. Wie sieht's bei dir aus?
Rufus, nee, wie heißt er noch?
Nee. Findus.
Findus, ja. Bei mir
ja.
Ist alles entspannt. Freier Tag, Sonne, goldener Herbst, incoming, kann man sagen. Eigentlich alles gut, wäre da nicht der Fußball. Wobei, wir haben ja gewonnen.
Ja, wollte gerade sagen, du bist ja am Montag beim Bäcker einmarschiert wie.
Ja.
Ne?
Ja, ich, bei,
wie,
als
wie,
ich die
wie König.
Laugenstangen gekauft habe, da fühlte ich mich wie, wie sagt man noch, Prinz Fido, keine Ahnung.
Ja.
Ja.
Wie die Königin von Saba einmarschiert. So,
ja.
Ich glaube, über das letzte Wochenende wollen wir gar nicht groß viel reden, oder?
Wieso?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe da nicht so Lust zu. Das war ja
das
wieder
lief ja
pure
mal
Ernüchterung.
Aus Hamburger Sicht eigentlich ganz erfreulich, denn der HSV hat gewonnen und St. Pauli und Werder haben verloren. Also das davor das Wochenende quasi einmal umgekehrt, glaube ich, ne? Oder
Ja,
wie?
egalisiert, würde ich
Ja.
mal behaupten.
Ja.
Ja, gut, zu Werder kann ich kurz einwerfen, war ja dann die Ernüchterung pur. Man war ja auf Folge 7 und war kurz davor, wieder die Weltherrschaft zu übernehmen. Und wie es dann halt auch passieren muss, es ist halt irgendwie immer so, bei unseren beider Vereine ja aber auch merkwürdigerweise, kommt dann die pure Ernüchterung, 13-0 Niederlage zu Hause gegen Freiburg, in einem Spiel, in dem, ich würde schon echt fast behaupten, bis zu diesem Elfmeter, der ja auch ein bisschen fragwürdig wieder ist oder war, beide Mannschaften sich eigentlich sehr gut neutralisiert haben und ja, dann schafft es dann beim Stand von 2-0 Werder auch einen Elfmeter rauszuholen wieder und ja, der wird mit Ansage, also das hat man schon beim Hinlegen des Balles gesehen, fand ich.
Ja.
Zumindest habe ich da wohl ein Auge für, dass der nicht reingehen wird. Wäre der reingegangen, hätte es vielleicht nochmal das Stadion geweckt, aber das war auch dann tot tatsächlich. Ich glaube, da haben sich dann alle nur noch hingelegt und sich das über sich ergehen lassen. Und ja, dann hat noch Koulibaly versucht, in einer Situation alles zu retten, was ja nicht zu retten war. Und dann ist auch das 3-0 gefallen. Das ist in Summe, glaube ich, ein bisschen zu hoch gewesen. Kann man konsternieren. Jetzt geht's auswärts in München. Die
Hey.
Basen, die Wiesen sind ja losgegangen. Die Bayern sind also durstig. Und
oh ja.
Ja.
Das ist
6.000 Werder-Anhänger oder 6.500 werden sogar in München erwartet, vielleicht sogar auch mehr.
Also
personell.
Wir hatten 8.000.
Ja, 8.000 in München. Ja,
ja
gut, ihr wart aber auch, glaube ich, nicht am Freitagabend da.
Ja, haben halt auch die Durststrecke von 7 Jahren gehabt. Das muss man dann auch berücksichtigen.
Aber ihr wart auch nicht an dem Freitagabend da. Das war Samstagabend, ne?
Sonnabend, ja.
Ja, genau. Ja,
ja
gut.
Ja, ja.
Also 6.500, 6.000,
aber
wie auch immer. Das ist an Freitagabend, finde ich, ist schon in München auswärts. Das ist schon
also,
beachtlich.
Ist doch Höchststraf. Bayern auswärts zur Zeit des Oktoberfestes. Also schlimmer geht's doch gar nicht, oder?
Ja, personell wollte ich ja gerade schon anschneiden. Das ist ja dann auch die nächste Krux bei Werder. Können wir gleich schon einen Ausblick für Werder machen. Dann wird's gleich zum Schluss HSV-ig. Ich glaube, wir haben beide jetzt auch nicht so die Intention, heute eine lange Folge zu machen, oder?
Nö, wir haben ja letztes Mal schon eine extrem lange mit unserem Kollegen hier
Dodo.
Rausgehauen. Deswegen heute mal Short und Short and Deep.
Short and Deep, ja.
Ja.
Na gut. gut. Wollen wir jetzt noch Big Vic ankündigen von Victor Boniface, der ja für so einen kleinen Eklat den.
Ja.
Naja, egal. Nein, pass auf.
Ja.
Personell, gerade bei der Pressekonferenz durchgegeben, die Langzeitverletzten alle weiterhin langzeitverletzt. Bangula ist wieder zurück. Der hat, glaube ich, sehr stark in der Offensive gefehlt. Werder war nämlich gegen Freiburg offensiv richtig, richtig Arsch, um das mal einfach so zu sagen, wie es war.
Aber wer geht
ja,
jetzt?
Bangula zurück.
Wer geht
und,
ins Tor?
Ja. Genau, Backhaus fällt aus, hast du also schon gelesen. Jetzt wäre das erste Estne, wenn ich richtig informiert bin, tatsächlich dann ins Tor. Ja, du als ehemaliger Torhüter, hättest du dir dein Bundesliga-Debüt in München gewünscht, zur Zeit der Wiesen?
Nee, das erinnert mich, jetzt kommen wieder so 80er-Vibes bei mir hoch. Das erinnert mich an Mladen Pralia, der damals zum HSV kam, mit großen Vorschusslorbeeren. Und dann sein erstes Spiel in München hatte und gleich 6-0 verloren hat. Und das war
Ja.
quasi das Ende seiner Karriere. Hat auch ein paar Mal daneben gegriffen. Und ich glaube, da gibt es, also es ist wirklich Hardcore. Was ich mich nur frage, habt ihr Kolke gar nicht mehr?
Doch, Kolke ist noch da, aber Kolke ist, glaube ich, eher so für die
So.
Kabine gerade im Moment zuständig, als dass der
Ach so.
ja ernsthaft eine Option ist. Also ich glaube, das ist wirklich nur noch so, um die jungen Leute noch ein bisschen ja zu pushen, so eine Art zweiter. Ja, Torhüter-Trainer, wie auch immer. Ich glaube, da wird nicht mehr viel von erwartbar sein von
Nee.
Kolke. Der wird vielleicht auf der Bank sitzen, freut er sich. Das ist das zweite Mal, glaube ich, dann erst, dass er auf der Bank sitzt. und ja, mal gucken. Aber ich glaube eher, dass Hein tatsächlich im Tor steht. Wurde jetzt auch auf der Pressekonferenz auch mehr oder weniger bestätigt schon von Horst Steffen. Und ja, bin gespannt. Ist ja auch einer der 1000 Leihspieler von Werder und der kommt von Arsenal, hat letzte Saison bei, ich glaube, Real Valladolid in La Liga eine komplette Saison gespielt. Davor war er auch so ein Lone Army-Teil, glaube ich, der selten irgendwie großartig Fuß fassen konnte. Ja, du, ich bin gespannt. Vielleicht ist es jetzt möglich, dann über einen offenen Zweikampf zu reden im Tor, weil aus den ganzen Spielen bisher muss ich schon sagen, dass jetzt Backhaus mich nicht negativ überrascht hat, aber jetzt auch nicht positiv. Also es ist, ja, ich habe so eine Situation jetzt gegen Freiburg, wo er eine gute Strafraumbeherrschung beim Stand von 3 zu 0 noch aufweist, relativ kurz vor Schluss, wo Freiburg aber auch weiß, die Messe ist hier gelesen. Also muss man auch dann fragen, so also in der Situation ist das jetzt dann dessen Schuld, dass Freiburg nicht mehr 100% gegeben hat, oder hat er da jetzt dann großartig was gerissen? Aber ansonsten fällt mir jetzt nicht viel ein, wo Backhaus maßgeblich zu beigetragen hat, gegen Gladbach zum Beispiel die Null zu halten, durch hervorragende Paraden, oder beim 3:3 gegen Leverkusen. Ich glaube, da waren auch ein, zwei okaye Paraden bei, aber jetzt nichts, wo ich sage, so, ach Mensch, das ist ja ein Riesentalent, was er ja angeblich sein soll. Und warte jetzt, ja, also gut, was willst du auch von einem 21-jährigen Bundesliga-Torhüter erwarten, der jetzt seine ersten Spiele macht, ne? Also das ist die andere Frage. Aber wer weiß, vielleicht hält Hein die Null und vorne fällt wieder einer rein, wie vor ein paar Monaten. Und dann kann man ja vielleicht darüber reden, dass dann ein Zweikampf herrscht. Wäre ja auch nicht verkehrt. Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ja, wäre wünschenswert, weil ich hab noch diese Diskussion noch, hatte noch im Ohr damals zwischen dir und Thomas Hürner bezüglich Zetterer und Backhaus.
Ja.
Und ich habe da so ein bisschen drauf geguckt tatsächlich, wenn ich Werder-Spiele gesehen habe. Und mir ist halt immer wieder aufgefallen bei Flanken und so, dass er immer ziemlich drunter gesegelt ist und immer so einen Wackler drin hatte. Das ist natürlich, mag jetzt auch so ein bisschen, okay, ich habe jetzt ganz genau drauf geguckt, aber es war auch so ein bisschen mein
Ja.
Eindruck, dass er ziemlich unsicher wirkte, was natürlich für einen jungen Keeper jetzt die erste Saison als Stammkeeper natürlich auch irgendwo nachvollziehbar ist, dem muss man ein bisschen Zeit geben. Aber es war
Ja.
dann in Summe schon, fand ich, ein bisschen auffällig schon. Also es müsste sich
Ja,
tatsächlich
also
dann.
Unsicherheiten muss man ihm ja auch noch ja,
Ja.
zusprechen, wie auch immer. Also es ist so eine Geschichte, du musst halt Geduld haben in der Entwicklung mit Jugendspielern. Die musst du jetzt aufweisen. Du musst dann halt auch diesen Spielern, also auch ein Koulibaly, der jetzt hier spielt, oder ein Čović, der jetzt anteilig auch schon ein paar Spiele gehabt hat. Čović war gegen Freiburg, ist er, glaube ich, relativ früh noch reingekommen. Der hatte auch zwei, drei Dinge, da habe ich auch gedacht, boah, Alter, ne? Also da jetzt eine vernünftige Umschaltsituation auf den Platz bringen, dann bist du durch und dann kannst du dafür nur das 2:1 war das, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt, oder 3:1 noch machen. Vielleicht wächst du dann die Mannschaft nochmal auf oder sowas, aber ja, das gehört dazu, ne? Das hat man ja ganz oft schon irgendwie immer erlebt, wenn dann irgendwelche Vereine dann auf Jugend setzen, dass die Leistungen dann halt schwankend sind. Dieses Auf und Ab muss man mitgehen. Irgendwann wird sich's belohnen. Und bei Backhaus, ja gut, sind da auch so zwei, drei Situationen gegen Gladbach gerade im Kopf, vor allem so diese Flanken auf den zweiten Pfosten, die hohen, aber das sind auch undankbare Dinger. Also jeder, der mal selber irgendwie so ein bisschen im Tor gestanden hat und das ist
Ja.
halt, die Erfahrung muss man machen, ne?
Ja.
Und das als Lehrer, glaube ich, kannst du das sehr gut
Ja.
nachempfinden. Man muss auch Schüler manchmal dazu treiben, Fehler zu machen, oder siehst du das
Natürlich.
falsch?
Nein, man kann auch eigentlich generell sagen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also
Oh
insofern.
Gott, habe ich den Spruch gehasst. Eieieiei.
Also, na, nur aus Fehlern lernt man. Das ist schon so, klar.
Ist absolut richtig.
Also, ja, ich glaube auch, so ein Spiel wie München ist eigentlich insofern eigentlich auch vielleicht auf der anderen Seite fast wieder gut, weil wenn du da einen Fehler machst, ist es auch eigentlich scheißegal, weil die Bayern eh noch fünfmal treffen oder so.
Ja.
Wobei, ich muss ja sagen, mein Tipp ist etwas dezenter. Also ich habe 4:1 getippt. Also für München. Ich glaube, diesmal lassen sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen, weil ich habe so den Eindruck, die sind wirklich sehr eingespielt und es ist wirklich hardcore. Aber wer weiß, vielleicht haben sie auch eine Maß zu viel auf dem Oktoberfest zu sich genommen. Karl-Heinz Rummenigge, herzlichen Glückwunsch, hat heute, glaube ich, auch 70. oder sowas irgendwie
Ach du
gelesen.
Heilige.
Ja,
Ja.
und auch wenn die Maß jetzt inzwischen 15 € kostet, aber die können sich sehr leisten.
15,90 €. 15,90 €.
15,90, ja. Aber die können sich das ja leisten und dazu noch ein halbes Hähnel für 40 € dazu oder ein Steak.
Ja.
Ja. Also insofern, ja.
So ist das halt, ne? Gut, ich bin gespannt. Alles unter 5 Gegentore nehme ich.
Ja.
Wunschergebnis wäre irgendwie so ein 3-1 für Bayern, also Wunschergebnis. Wunschergebnis von der Niederlage sprechen ist auch eigentlich vollkommen verkehrt. Jedes Spiel willst du gewinnen und du trittst an, um Punkte zu erspielen und das sollte auch das Ziel sein. Aber ich glaube, ja, das Spiel gegen Freiburg hat dann doch gezeigt, dass bei Werder doch noch alles längst nicht so im Bereinigten liegt, dass man davon reden kann, ach, man geht jetzt nach München und versucht den mal so ein bisschen zu ärgern. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn es am Ende dann 90 Minuten 2:2 steht und wer dann einen Punkt ergattert, vielleicht auch dreckig ergattert oder was weiß ich. Also ich bin erstmal darauf gespannt, nach den Jahren Ole Werner Fußball, wie Horst Steffen das Spiel gegen Bayern angeht, ob da jetzt eine Mauertaktik ausgepackt wird oder weiterhin trotzdem versucht wird, offensiv mitzuspielen. Das kann natürlich voll in die Hose gehen, aber ja, gut, man hat es ja beim HSV auch gesehen, die haben es mit einer Mauertaktik versucht und da stand es nach wie 4 Minuten 4-0.
Das ist ja auch das Beschissenste überhaupt, wenn du nach München fährst und nach einer Minute hämmert dir schon Gnabry aus so einem spitzen Winkel das Ding da mit seinem wirklichen Sonntagsschuss da rein und da weißt du im Grunde genommen, kannst das Spiel schon abhaken. Wenn du irgendwie so 20, 25 Minuten erstmal schaffst, die Null so halbwegs zu halten,
Ja.
dann ist schon was anderes, ne? Aber dieses gleich Donnerwetter und es geht gleich los und nach 29 Minuten, glaube ich, war es 4:0, da war das Spiel natürlich komplett gelaufen. Kriegst du
Ja.
noch dann der typische Elfer, den die Bayern ja immer irgendwie kriegen, immer, und dann
Ja.
Kane am Elferpunkt ist ja auch in 99,9% der Fälle drin. Und dann hast du irgendwie schon gar keinen Bock mehr. Es war früher mit Lewandowski ja ähnlich, wenn der einen Elfer hatte, der war ja auch meistens drin. Also von daher, ja, das kann dann schon irgendwie so, da hat man irgendwie gar keinen Bock mehr, den Rest des Spiels noch zu verfolgen, weil man sowieso weiß, das ist nur noch eine Frage der Höhe jetzt. Ja, dann alles Gute, kann ich nur sagen. Probiert euer Glück. Na?
Ja, ich bin gespannt. Hauptsache besser als der HSV.
Ja,
Das wäre
das
das
muss der
Wichtigste.
Ansporn sein.
Ja, aber ich könnte auch darauf wetten, dass Gnabry gerade als Ex-Bremer dann auch wieder, wenn er von Anfang an spielt, also ich glaube, dann, ach, das sieht ganz grausam aus, glaube ich dann. Naja, gut, wie kommen wir von Fehler machen, Oktoberfest München auf den HSV? Gegen wen spielt ihr überhaupt? Klär mich mal auf.
Ah, also erstmal haben wir ja grandios den ersten Sieg, das erste Tor seit 2018 erzielen können und eine gewisse positive Grundstimmung ist eingekehrt, wobei da war auch noch nicht alles gut in dieser Partie. Ich glaube, da kann man viel draus ziehen und lernen. Und es ist natürlich so, Heidenheim ist ja auch so ein Gegner, so ein Monster, ne? Dass du immer wieder den Kopf abschlägst und der wächst halt immer wieder nach, so, ne? Ich meine, das ist mit Freiburg ähnlich, ne? Wenn du gegen Freiburg spielst und solche Gegner, so. Und die haben wir dann irgendwie tatsächlich besiegen können, auch wenn hier Frank Schmidt sagte, ja, wir waren doch eigentlich, wir hatten so viele Chancen, wir müssen eigentlich gewinnen. Das sehe ich jetzt nicht. Also die waren schon auf Augenhöhe. Das war eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel. Aber irgendwie war das Glück dann mal auf unserer Seite und wir konnten dann einen Heimsieg einfahren, die ersten 3 Punkte. Und ja, dann ging es ja darum, sich vorzubereiten. Oder jetzt ist die Vorbereitungswoche auf das Spiel gegen Union Berlin und da kam ja dann die Meldung, dass, oder ich habe es auch, glaube ich, bisschen gesehen, dass der Kult Baumi, ne, der auch vorher ja bei uns war, durch sein Mittelfinger-Gate, ja, in Frankfurt jetzt
Wie
gesperrt,
94 in den USA, ne?
richtig, dass er jetzt gesperrt ist und gar nicht gegen seinen Ex-Verein dabei ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wer da auf der Trainerbank sitzt. Der Co, den kenne ich jetzt, glaube ich, nicht, weiß ich jetzt gerade nicht. Das könnte natürlich ein Vorteil für uns sein, ein psychologischer, aber ich glaube es eher nicht, als ich nämlich gesehen habe, dass da Union 4 Dinger in Frankfurt erstmal reinhaut. Also die haben ja
Drei
schon
Stück von Ex-Bremer Olli Berg
Berg,
übrigens.
ne? Genau. Und aber wenn man sich diese Gesamtsituation bei Union auch mal so anguckt, ist das ja echt eine totale Wundertüte. Entweder spielen die total beschissen. Oder sie ziehen da mal so auf, obwohl es ja zum Ende hin auch wieder knapp wurde. Die hätten ja fast sogar noch irgendwie 4-4 gespielt. Also, aber sie sind zumindest, so wie ich das dann sehe, offensiv haben sie auf jeden Fall ihre Stärken und das wird auf jeden Fall ein ganz anderes Kaliber. Und ja, ich bin da eher skeptisch. Also, ich hoffe, dass sie irgendwie einen Punkt mitnehmen können. Da wäre ich schon mit zufrieden, wenn sie irgendwie da ein 1-1 hinkriegen sollten. Rein vom Gefühl her würde ich eher sagen, wird es wahrscheinlich ein 2-1 für Union. Das ist auch mein Tipp. Aber ich wünsche mir natürlich ein Unentschieden, also zumindest. Ne? Also an Sieg kann ich irgendwie nicht glauben. Da fehlt es noch, glaube ich. Wobei man sagen muss, Vieira ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer. Also wie der gespielt hat, ist mit Abstand der beste Fußballer im Team. Das kannst du so schon sehen. Und von dem wird viel abhängen und der darf echt nicht verletzen. Also ich hatte schon Panik im letzten Spiel, weil er 2, 3 Mal auf dem Boden lag und ich dachte, oh weia. Also wenn der ausfällt, dann haben sie wirklich ein Problem. Und was ich mir halt wünschen würde, ist, dass wir echt mal einen wirklichen Mittelstürmer drin haben wie Glatzel, weil ich meine, der ist jetzt immer nur 5 bis 10 Minuten drin. Und ich fand jetzt Königsdörfer in den vergangenen Partien nicht wirklich überzeugend. Ich kann zwar den Ansatz verstehen, dass er halt bei Kontern schneller ist und wendiger ist und so, aber ich glaube, gerade gegen Union oder so sollte man vorne mal, jetzt wo Dompe auch wieder fit ist, Glatzel vorne wieder reinstellen. Paulsen ist ja immer noch fraglich, ob der überhaupt einsatzfähig ist und wenn, dann wird er wahrscheinlich auch nur 10 Minuten spielen können. Von daher würde ich mir wünschen, gleiche Aufstellung, aber Glatzel rein und vielleicht am Schluss 10 Minuten Paulsen und mal gucken, was dann geht.
Also beim HSV gegen in Union war das ja am Sonntag, ne?
Ja, beschissenste Anstoßzeit 19:30 Sonntag.
Ich habe gerade mal reingeguckt. Ich bin weitaus positiver im Gegensatz zu dir. Ich habe getippt 0 zu 1
Ui.
für den HSV. Und ich glaube, dass eben der von dir angesprochene Paulsen irgendwie so 85. rum oder sowas dann in einem absoluten Grottenkick.
Ja, das
Wirklich
glaube ich auch. Ja.
widerlichster Fußball vom
Ja.
Feinsten,
Absolut, das glaube ich auch.
dass Paulsen so ein Stocherding da irgendwie über die Linie setzt, nach dem Eckball oder nach dem Freistoß und so riesige
Ja.
Tummel und Ball 5-mal fallen gelassen und so ein Scheiß. Also ja, so
Ja.
richtig schön parademäßig ein Kacktor.
Also ich weiß auf jeden Fall, was Sky an dem Tag machen wird. Die werden alle 2 Minuten in die Loge von Baumi schwenken und seine Rea so quasi ein Reaction-Video von ihm machen. Also das weiß ich nicht.
Meinst du DAZN? Das ist ja über
Oder
DAZN.
das ist DAZN. Ja, okay, DAZN, dann wird das
Hast
DAZN.
du aktuell ein DAZN-Abo oder noch nicht?
Ja, ich hatte tatsächlich immer eins, das wusste ich. Es lag irgendwie, ich habe es nur kaum genutzt. Aber ich habe das irgendwann mal abgeschlossen und das ist tatsächlich noch aktiv, ja.
Ja, Lehrer müsste man sein, dann kann man sich das auch leisten, ne?
Ja, alles von der Steuer absetzen, ne?
Ja, siehst du, genau. Nein, also du sagst, Werder eine seichte Klatsche, eine humane Klatsche gegen Bayern in München und wünscht dir ein Unentschieden gegen Union. Ich sag, also ich glaube, du 4-1 hast du getippt bei Bayern, ne? Ich habe gerade reingeguckt, ich habe das dasselbe getippt, wobei ich mir gerade echt die Frage stellen muss, wer das Tor schießen sollte und wie das passieren sollte. Aber naja, es ist ja auch noch nicht Freitag und die Tipps sind ja noch nicht endgültig. Beim HSV bin ich mir sicher, der HSV gewinnt. Also 3 Punkte Wochenende ist drin, oder was meinst du?
Ich sag mal, Union und die Gegner, die sie jetzt haben, sind eigentlich diejenigen, wo man am ehesten darauf spekulieren könnte, dass man was holt. Also, mich hat nur das Spiel in Frankfurt etwas abgeschreckt, sag ich mal, ganz ehrlich. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass die da vier Dinger schießen und erstmal, ich glaube, 4-1 lagen die vorne. Also, da habe ich schon gedacht, oh, weia, das könnte schwierig werden. Aber wie gesagt, die Ergebnisse davor waren auch nicht so prall und ist halt wirklich eine Wundertüte. Und
Plus
also,
Frankfurt hatte ja auch noch zusätzlich eine europäische, also eine englische Woche, also das darf man auch nicht vergessen.
ja, also ich gehe, also sie sind nicht chancenlos, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber für einen Sieg irgendwie glaube ich noch nicht dran, dass sie so gefestigt sind, dass das jetzt dieser eine Sieg das jetzt schon auslöst, dass man jetzt da auch was holt, also zumindest ein Dreier holt, aber ich glaube, ein Unentschieden ist schon im Bereich des Möglichen und würde mich auch freuen, wenn sie das dann schaffen, weil dann haben sie ein Heimspiel gegen Mainz, ist auch sicherlich auch eine ganz andere Kragenweite als Heidenheim, aber vielleicht auch anders zu bespielen, weil die natürlich deutlich mehr nach vorne was bringen, also kann man da auch taktisch ein bisschen anders agieren. Was sie auch müssen, sowieso zu drei Viertel in der Saison müssen sie sowieso anders sich aufstellen, etwas defensiver. Also das könnte dann vielleicht auch im nächsten Heimspiel wieder was punktetechnisch bringen gegen Mainz. Von daher, ja, ein Unentschieden würde ich nehmen, vielleicht dann einen Sieg gegen Mainz und dann bin ich erstmal zufrieden.
So, dann haben wir auch so ziemlich alles gesagt. Die Short-Folge soll short bleiben. Wir könnten natürlich jetzt noch wieder episch ausholen und über das
Naja.
Pokalspiel von VfB Oldenburg sprechen. Aber
Ja, die haben
das heben wir
gewonnen.
uns jetzt einfach
Geil.
mal auf. Genau, ja, Wolf ist weitergekommen, die Oldenburger nach Verlängerung. Glückwunsch an der Stelle. Aber wir halten es kurz und ich sage jetzt einfach ganz, ganz frech: Vergesst nicht zu tippen, ihr Säcke.
Eben.
Und
Das wollte ich
Harry, fahr
sagen.
das Band ab.
Mache ich, aber du musst auch noch tippen.
Ja.
Allianz Brisanz.